sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena. Wie schön, dich zu hören. Es hat lange genug gedauert.
Oh Mann, ja. Glaubst du an Karma eigentlich so grundsätzlich?
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt gar nicht?
Null.
Nicht mal so für dich selber?
Nee.
Ja, ich glaube ja voll dran, aber auch nur für mich selber. Also ich glaube, dass es einen großen kosmischen Plan eigentlich nur für mich gibt. Und
das ja. Kann auch sein, ja.
Dass ich der einzige Mensch bin, auf den das zutrifft. Ich sage das, weil wir seit echt irgendwie Wochen, wenn nicht gar Monaten, irgendwie technische Probleme haben und ständig unsere Podcast-Aufnahme absagen müssen, weil irgendwas überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, dass das ein bisschen Karma ist, weil wir uns am Anfang, vor vielen Jahren, als wir noch ganz fresh im Geschäft waren, so ein bisschen zu oft selbst gelobt haben dafür, was für Technik Wizards wir sind und wie gut das alles klingt und so. Und ich glaube, dafür zahlen wir jetzt den Preis.
Ich glaube, wir haben damals einfach in zu preiswertes Equipment investiert und wer billig kauft, kauft doppelt.
Ja, genau, ja. Wer teuer kauft, weint nur einmal. So ist es halt.
Jetzt ist aber alles wieder gut und auch ansonsten, ich weiß auch nicht, ich war in den letzten Wochen, in den letzten 72 Wochen von einer, weiß ich nicht, einer merkwürdigen Mischung aus Müdigkeit und Unruhe erfüllt. Was, glaube ich, so ziemlich die unkreativste und am wenigsten produktive und uninspirierendste Gefühlsmischung ist, die es so ungefähr gibt. Und
ja, aber es ist auch ein bisschen ein Lifestyle gerade, oder? Also ich meine, wer ist gerade nicht müde und uninspiriert?
Ja, müde und unruhig. Also
müde und unruhig.
Ich bin von so, ja, ist es so? Kann sein. Also dann ist es natürlich nochmal irgendwie, weiß ich nicht. Dann entstehen da natürlich auch noch Überlagerungs- und Rückkopplungseffekte. Also ich habe das Gefühl, es ist irgendwie. Ich habe einen großen Wunsch zwischen ganz viel machen und ganz viel Rückzug. Und oszilliere so zwischen diesen beiden Polen und kriege dabei irgendwie deutlich weniger hin als unter anderen Umständen.
Kannst du eigentlich gut Kolumnen schreiben gerade?
Ja.
Ja?
Ja.
Das geht. Ich finde es schwierig, weil sozusagen die kleine heitere Alltagsbeobachtung im Moment, weil einfach die Weltlage so angespannt und irgendwie kompliziert ist und alles irgendwie so ja, auf eine Art auch düster erscheint, finde ich, je alltäglicher und heiterer das Thema ist, umso mehr tue ich mich schwer damit, weil ich das Gefühl habe, es gibt eigentlich keine heiteren, leichten Themen mehr. Alles ist überlagert.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich behelfe mir damit, indem ich jetzt in den Kolumnen, die ich schreibe, in der letzten Zeit sehr viel über Vergänglichkeit und Abschiede und so weiter geschrieben habe. Ich habe über das Grab meiner Mutter geschrieben, ich habe über so wiederkehrende jahreszeitliche Ereignisse wie die Holunderblüte geschrieben und im Grunde genommen ja knüpfe ich damit ja in der Kolumne an so Jahrtausende alte Traditionen von Naturbeobachtungen und eben
das Werden und Vergehen.
Genau, im Laufe der Jahreszeiten ja. Eben auch einfach die Vergänglichkeit und die Vergeblichkeit von allem. Und das kann man ja trotzdem mit so ein paar Gags anreichern, aber ja, das ist schon, ja, du hast recht. Also ich merke, dass es mich durchaus, es geht auch in den Kolumnen, die ich für Brigitte Morm schreibe, geht es viel so um den Abschied von der Kindheit und
ich merke schon, du bist voll im richtigen Mindset für unser heutiges Thema Gewalt.
Ja, magst du eigentlich Gewalt?
Nein, überhaupt nicht. Ich mag keine Gewalt.
Ich meine natürlich.
Ich mag sie.
Ja.
Ich mag sie. Ich mag sie nicht sehen. Ich mag sie nicht hören. Ich mag nichts daran. Ich mag sie auch nicht als Unterhaltung.
Also du bist auch wirklich eine Person, die sich dann, weiß ich nicht, wenn so Also so zum Beispiel so ganz angesagte kulturelle Ereignisse, wie, weiß ich nicht, als Breaking Bad oder so, so angesagt war, man manchmal wirklich so das Gefühl hatte, man kann keine Zusammenkunft von mehr als einer Person betreten, ohne irgendwie über Breaking Bad reden zu müssen oder irgendwelche. Das sind so Sachen, da bist du dann, das sind Ereignisse, da bist du total raus, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich habe Breaking Bad auch gesehen und war auch irgendwie fasziniert davon und mochte es auch, aber ich habe mich immer so ein bisschen schmutzig dabei gefühlt. Ich lese ja zum Beispiel außer deinen und denen von Simone Buchholz keine Krimis.
Ja.
Und ich gucke auch nicht so gerne Krimis. Ich gucke auch nicht so gerne. Es gibt ja viele Leute, die auch gern so richtig so Splatter-Sachen auch so ein bisschen zur Entspannung gucken. Und das, all das kann ich tatsächlich nicht sehen. Ich habe auch schon lange keinen Tarantino mehr gesehen und so, was ja auch nochmal eine sehr spezielle Form von ästhetischer Gewalt Darstellung ist. Und da, ich möchte es überhaupt gar nicht quasi verurteilen oder sowas. Ich verstehe auch total, was daran faszinierend ist, aber mir tut's nicht gut und ich mag es nicht.
Mhm.
Und du?
Mir geht es ähnlich. Wobei ich sagen muss, also was ich ganz gut aushalte und was mir schon auch, weiß ich auch nicht, also so eine bestimmte bedrohliche Atmosphäre oder sagen wir mal so die Möglichkeit von Gewalt in einer Kriminalerzählung, sei es im Fernsehen oder als Buch oder so, ja, das unterhält mich, aber ich sehe auch höchst ungerne Gewaltdarstellung. Und ich muss auch wirklich sagen, also ich begreife das überhaupt nicht. Also das Phänomen Quentin Tarantino erschließt sich mir null. Also ich habe alle Filme gesehen, bis auf, ich glaube, den, wo die da in dieser Hütte rumsitzen und rumpupen und sich alle dann gegenseitig abschlachten. Ich habe aber irgendwie, also ich, außer dass halt jemand wirklich einfach ein Ventil für seinen Menschen und ich glaube bei Tarantino tatsächlich auch ganz grundsätzlich seinen Frauenhass sucht, habe ich zum Beispiel in diesem letzten Film, diesem Hollywood-Film, da überhaupt keinen Grund gesehen für diese absolut wirklich einfach detaillierten und wahnsinnig ästhetischen und so weiter und so fort Gewaltdarstellung. Ich verstehe es einfach wirklich überhaupt nicht. Ich kann es nicht begreifen. Es erschließt sich mir einfach gar nicht mehr. Und ich muss auch sagen, hast du mit den Kindern oder habt ihr Stranger Things geguckt, jetzt die vierte Staffel?
Nee. Ich mag das auch nicht gucken mit meinen Kindern. Meine Kinder möchten es gerne gucken und ich fürchte, sie gucken es auch irgendwo anders, aber nicht sozusagen in meinem Beisein und nicht mit meiner Erlaubnis.
Ich finde es
richtig super gruselig. Ich weiß nicht, ich grusel mich auch nicht so gerne. Es ist einfach nicht so mein Metier.
Naja, die vierte Staffel ist aus irgendwelchen Gründen, die sich wirklich überhaupt nicht erschließen, abgesehen jetzt von diesem relativ klassischen, es tauchen halt bedrohliche Wesen auf, Horror der ersten drei Staffeln, finden in der vierten Staffel jetzt einfach ständig irgendwelche auch so überflüssige Folterszenen statt, wo halt immer so Leute verprügelt werden, damit sie irgendwelche Informationen preisgeben. Und das ist auch wirklich was, das erschließt sich mir kein bisschen. Und ich habe, weil du vom Krimi sprichst, ich habe da auch immer so, also das ist ein Thema, mit dem ich seit langem hadere und wo ich auch im Laufe der Zeit mein Herangehen, glaube ich, geändert habe oder auch meinen Anspruch oder das, was mir daran gefällt. Es klingt total, weiß ich nicht, ja, vielleicht naiv oder romantisch. Ich habe schon so das Gefühl, dass mir erschließt es sich nicht mehr, warum man jetzt bei all der Gewalt, die es in der Welt gibt und die es in der Realität gibt, warum man jetzt unbedingt in der literarischen oder in der anderen ästhetischen Darstellung noch mehr Gewalt in die Welt bringen muss. Ich verstehe es einfach nicht mehr so ganz. Und auch so diese Theorien mit Triebabfuhr, Katharsis und so. Ich habe den Zugang dazu verloren, muss ich sagen. Und es ist vielleicht ein Ereignis der letzten, der letzten paar Jahre oder es ist vielleicht eine Folge des Älterwerdens, aber ich stehe wirklich so ein bisschen ratlos davor inzwischen. Mir war aber gar nicht klar, dass du es gar nicht so, also du magst auch nicht so eine düstere Atmosphäre oder so eine Atmosphäre von Bedrohung und von Ausweglosigkeit. Das ist ja schon was mich im Krimi manchmal so, wo ich dann doch einfach merke, dass ich offensichtlich auf so einer ganz grundsätzlichen Ebene mich dann abgleiche und irgendwie so das Gefühl habe, oh, wie schön, dass es mir nicht so schlecht geht.
Sagen wir so, es ist zumindest nichts, was ich suche oder was ich jetzt mir zur Entspannung tatsächlich irgendwie so aktiv zuführe. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, ob es wirklich immer stimmt, dass ich Gewalt, also das ist nicht auch ein kathartisch oder katharsisch? Katharsisch, ne?
Ich würde sagen kathartisch, aber lass uns doch beides möglich machen. Oder einfach beides ignorieren.
Katharzischen Effekt hat, Gewalt zu lesen oder Gewalt zu sehen. Ich habe das in dem Buch von Mareike Fallwickel zum Beispiel, Die Wut, die bleibt, gibt es am Ende so eine Mädchengang. Und die verprügeln halt übergriffige Männer. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern die hauen denen richtig auf die Fresse.
Ja.
Und das zum Beispiel war jetzt was ich durchaus gerne gelesen habe. Also das ist jetzt nicht so, ich dachte, das möchte ich aber nicht. Insofern stimmt es vielleicht gar nicht so sehr. Vielleicht kommt es auch ein bisschen drauf an, von wem die Gewalt ausgeht, was die Gewalt auslöst und wie sie sich darstellt und vor allem welchen Zweck sie in einem Text erfüllt. Also ob das im Text sozusagen ob das benutzt wird, um einem Opfer eine Art von Backstory zu geben, die dann wiederum Verhalten erklärt, oder ob das einem Charakter mehr Tiefe verleihen soll, weil es mal eine Gewalterfahrung gab oder all diese Dinge. Ich finde, es spielt schon am Ende eine Rolle, wie ich selber als Leserin die Gewalt wahrnehme und ob ich mich damit gut fühle oder nicht.
Ich habe das Buch von Mareike Fallwinkel jetzt noch nicht gelesen, aber nachdem, wie du es beschreibst, geht es ja offensichtlich darum, dass die Gewalt sozusagen vielleicht nicht der letzte, aber ein Ausweg, ein Mittel ist, um eine Machtstruktur, eine gesellschaftliche Machtstruktur umzukehren. Und es sind, also die Gewalt geht von unten nach oben. Und also das finde ich eigentlich tatsächlich dann auch, das ist interessant. Also das ist tatsächlich, auch wenn es ja immer heißt, irgendwie Rache bringt nichts und so weiter. Aber das ist tatsächlich in der Ästhetik eine Gewalterfahrung wie beim Humor. Also wenn es von unten nach oben geht, dann ist es für mich, merke ich auch, dass es für mich okay ist, aber oder dass ich es manchmal auch, ich erschrecke mich dann aber schon auch, wenn ich dann merke, dass ich im Kino zum Beispiel das auch so erwartet wird, dass ich jetzt so mitjuble, wenn also endlich der Bösewicht
auf die Nazis gemetzelt werden.
Die Nazis können schon ruhig gemetzelt werden, aber ich meine, am Ende von Es war einmal in Hollywood metzeln halt unsere Helden die Ladies aus der Manson Family und verprügeln halt einfach Frauen, bis von ihnen nichts mehr übrig ist. Und das hat halt immer, finde ich, dann so zwei Ebenen. Auf der einen Ebene ist es halt einfach die narrative Logik. Das sind halt hier jetzt die Bösen, die haben was Schlimmes gemacht und die werden jetzt dafür bestraft. Das kann man dann für sich bewerten, wie man will. Darüber liegt aber diese andere Folie, dass du halt einfach wieder zuguckst, wie ein Mann einer Frau Gewalt zufügt. Und das ist zum Beispiel in Tarantino-Filmen ganz oft der Fall. Und das funktioniert halt für mich einfach, weil es dieses gesellschaftliche Problem und diese gesellschaftliche, dieses Machtverhältnis widerspiegelt und perpetuiert, funktioniert halt wirklich gar nicht, finde ich.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, es gibt wie heißt der Film von Tarantino? Jackie Brown, oder?
Oh Gott, ja.
Da gibt es diese eine Szene, wo eine Frau, wenn ich mich richtig erinnere, einfach quasi erschossen wird, einfach nur für so einen Überraschungseffekt. Also es gibt eigentlich, es gibt überhaupt weder einen Anlass noch irgendeinen Grund, sondern einfach nur,
ja,
dass man, dass der Zuschauer in dem Moment was sieht, womit er überhaupt nicht gerechnet hat und was sich auch überhaupt nicht andeutet oder danach irgendeine Konsequenz hat oder so.
Sondern also es ist sogar einfach immer abgeknallt. Ich habe daran auch, du hast total recht. Ich habe den Film damals in den USA im Kino gesehen und Bridget Fonda spielt diese etwas, ja, so ein bisschen so ein Hippie-Girl, was halt die ganze Zeit quatscht. Und es ist schon, ich meine, die Männer dürfen bei Tarantino so viel quatschen, wie sie wollen, über Cheeseburger und Burger Royale und was weiß ich. Also, aber wenn dann ein Jackie Brown die ganze Zeit Bridget Fonda quatscht, nervt es halt die Männer. Und in dem Fall
da muss man ihr das Maul stopfen.
Robert De Niro, genau. In der dritten Szene oder so, wo sie auftaucht, erschießt er sie dann halt einfach. Und es gab in dem Kino, in dem ich saß, nicht nur großes Gelächter, sondern tatsächlich auch Szenenapplaus. Und es war wirklich, also das war der Moment, wo, oh wow, da ist ein neuer Regisseur, der sich echt traut, Gewalt anders zu inszenieren, der Geschichten auf den Kopf stellt, der irgendwie alte Fernsehhelden wiederbelebt und der vor allem auch so Soundtracks macht mit Musik, die mir wahnsinnig gut gefällt. Das ist in dem Moment, das war 1997, komplett gekippt und also seitdem kann ich Tarantino auch nicht mehr ernst nehmen, muss ich echt sagen. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Bäh.
Ja. Bäh. Bäh, Quentin.
Wie machst du das denn aber, also wir haben ja, wie machst du das denn selber? Weil ich meine, ich habe so das Gefühl, wir reden jetzt über Gewalt als körperliche Gewalt und das ist eines, das ist natürlich ein Thema, was einerseits natürlich für mich sehr krimispezifisch ist und wo ich aber zum Beispiel bei dem Roman Treue Seelen total froh war, wenn ich mich jetzt kurz, es gibt eine Androhung von Gewalt oder eine Möglichkeit von Gewalt, ein Mann weiß nicht, ob der andere ihm vielleicht eine reinschlagen wird, aber ansonsten war ich total froh, dass ich darüber nicht schreiben musste. Wie bist du denn zum Beispiel bei Junge Frau mit der Darstellung von Gewalt oder mit den Folgen von Gewalt umgegangen, beziehungsweise wie machst du das jetzt? Bei Junge Frau gibt es ja auch, also Gewalt spielt ja als Hintergrund natürlich eine ganz, ganz große Rolle.
Naja, ich mache das wie bei den Sexszenen auch. Ich schreibe halt drumrum. Und ich würde sagen, in Hausbruch hast du es ja auch so ein bisschen ähnlich gemacht, oder? Also ich finde, dass ja oftmals die tatsächliche Gewaltdarstellung oder das Beschreiben von Gewalt gar nicht so sehr das ist, was einen dann am Ende berührt oder bewegt oder anfasst, sondern eigentlich das, was drumherum passiert oder eben nicht passiert. Und deswegen fand ich es auch nicht notwendig, die Gewalt genau zu beschreiben. Also gut, in meinem Fall war es auch so, dass die Gewalt, ich hätte beschreiben können, hätte sehr unmittelbar mit dem Holocaust zu tun gehabt und das habe ich mir A nicht zugetraut und B auch nicht anmaßen wollen und finde es auch irgendwie verbietet sich im Unterhaltungsroman, ehrlich gesagt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es angemessen wäre, da eine tatsächliche Folterszene oder wie jemand im KZ an der Rampe steht. Oder, also ich meine, das hätte ich einfach nicht gemacht. Also habe ich mir beholfen und habe in meinem Fall Gewalt als sozusagen die Staatsgewalt, die sich dadurch ausdrückt, dass jemand eine Inventarliste ausfüllt mit seinen letzten Habseligkeiten, wissend, dass er danach umgebracht wird. So. Und ich hatte das Gefühl, dass das am ehesten noch eine Ahnung gibt von der Gewalttätigkeit dieser Zeit und dass ich dafür die Instrumente habe. Und ich meine, ein bisschen ähnlich hast du es ja bei Hausbruch zum Beispiel auch gemacht, wo häusliche Gewalt eine ganz große Rolle spielt. Da hast du ja auch so ein bisschen, wenn man so will, drumrum beschrieben und das ist deswegen überhaupt nicht weniger eindrücklich. Im Gegenteil, ich würde sagen, das gewalttätigste Kapitel besteht nur aus einem Wort.
Ich fürchte, dass man im Krimi dann doch immer wieder sehr nah an den Körper tatsächlich heran muss und das also, du hast sehr viele Wege gefunden, um diese, also ich meine, die Gesellschaft, die Welt, die Zeit, die du teilweise beschreibst in Junge Frau, ist einfach eine Zeit, deren vorherrschende Rahmenbedingung und deren Grundbedingung Gewalt ist. Mhm. Du hast, also ich finde, es gibt dann sehr, im Krimi ist eigentlich die Herausforderung, dass man was Ähnliches, also dass man sozusagen Beziehungen, gar nicht unbedingt Liebesbeziehungen, aber Beziehungen zwischen Menschen, Konstellationen und so weiter beschreibt, deren Rahmenbedingungen dann irgendwann auch Gewalt ist, weil es eben immer, zumindest wenn es eine Mordermittlung gibt, in einem Tötungsdelikt oder so endet. Und ich finde, das ist sehr schwierig, das dann irgendwie gesellschaftlich zu verankern, ohne dass es irgendwie sehr plump wird. Und gleichzeitig musst du, oder die Erwartung im Krimi ist schon immer, dass es eine Leiche oder so gibt. Also dass du einfach, du bist dann schon auch immer sehr nah an dem, am menschlichen Körper. Und natürlich gibt es auch in Hausbruch ein Todesopfer und also die ein Mordopfer oder einen getöteten Menschen. Und die, also der Kontakt mit diesem toten Körper, das ist schon auch was, wo ich dann so denke, das ist die Erfüllung einer Genre-Logik, der ich mich nicht so richtig entziehen kann. Und das ist aber wirklich, es ist echt knifflig, dabei dann, weiß ich nicht, ja, auch also irgendwie ist es bizarr. Ich kann den Gedanken auch nicht zu Ende führen, aber ich meine, weißt du, Danowski verhantiert dann da ja wirklich seitenweise mit dieser Leiche, weil es nun mal einfach nicht anders geht. Und das widerspricht eigentlich so ein bisschen deiner Anerkennung. Ich hätte da um die Gewalt herumgeschrieben, weil ja, dann wiederum doch nicht, weißt du?
Naja, gut, klar, die Leiche ist manifest, das ist klar, aber es geht ja hauptsächlich um häusliche Gewalt. Und jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, beschreibst du die häusliche Gewalt halt nicht so eins zu eins, sondern dass du... Nee, tust du doch?
Nee, das stimmt. Ich beschreibe sie in meiner Erinnerung überhaupt nicht, ja.
Sondern du umschreibst sie so, wie sie ja eben nach außen auch immer dargestellt wird. Oder ist sie gegen den Schrank gelaufen? Hups, da war schon wieder die Tür im Weg. Wie ungeschickt sie ist, dass sie auch immer und immer wieder an der gleichen Stelle stolpert und so blöd gegen das Gesicht fällt. So dass jedem vollkommen klar ist, was da passiert, ohne dass du es hinschreibst.
Ja, das ist interessant. Also wir haben ja uns, wir haben beide gerade, du bist schon fertig damit. Ich lese gerade das Buch von Claudia Schumacher, Liebe ist gewaltig, mit großem Interesse, und es ist ein tolles Buch. Ich habe gesehen, dass Claudia Schumacher vor einigen Tagen ein Interview mit sich selber oder so gepostet hat aus dem Zürcher Tagesanzeiger, glaube ich. Und ich habe das nur auf ihrer Instagram-Seite gelesen, wo sie geschrieben hat, oder das, was mir hängen geblieben ist, ist, dass Gewalt so ein wahnsinnig allgegenwärtiges Reiz- und Unterhaltungsmittel ist. Und nur wenn es dann halt um die häusliche Gewalt geht, wird darüber geschwiegen oder es wird irgendwie, wird darüber hinweggegangen und es wird nicht darüber geredet. Und ich finde, dass sie in ihrem Buch einen total tollen Weg findet, eben nicht, also ich habe ja im Grunde genommen das Gleiche gemacht. Ich habe weiter sozusagen über die Gewalt geschwiegen. Sie ist im Buch trotzdem total präsent in der Wahrnehmung der Frau, die für sich einen Weg finden will, damit irgendwie klarzukommen oder das für sich zu rationalisieren, und in der Wahrnehmung des Mannes, der das für sich selber aber irgendwie immer wieder aufs Neue wegerklärt. Und sie findet ja eigentlich, sie macht es ganz anders, sie beschreibt schon tatsächlich die Gewalt und die Folgen der Gewalt, nicht ausführlich, aber deutlich. Und vor allem geht es ja eigentlich auch wirklich, und es geht um eine junge Frau, die ihr Leben lang versucht, sage ich das jetzt richtig, die Gewalt zu verstehen oder zu verstehen, wie sie mit und gegen die Gewalt, die sie zu Hause erfahren hat, leben kann, oder?
Ja, würde ich sagen. Also eine junge Frau, die aus wohlhabendem, angesehenem Hause kommt, eine sehr ordentliche Vorzeigefamilie, und der Vater ist einfach ein ein richtiges Scheusal, ein Tyrann, der Frauen und Kinder misshandelt und schlägt und demütigt und so weiter. Und nach außen aber sehr angesehener Anwalt ist und alle Kinder sind also Stars in der Schule und sehen top aus und die Frau ist immer perfekt gekleidet und nach außen machen sie einen total glamourösen Eindruck. Und mich hat tatsächlich auch ein bisschen fasziniert, dass es eben gar nicht so viel tatsächliche Gewaltdarstellung braucht, ja, um so einen Horror, also um den Horror dieser Situation klarzumachen, durch das, was eben alles nicht passiert. Also dass alle wissen es, alle sind sozusagen Zeugen dieser Sache und niemand schafft es da den Finger drauf zu legen. Und es gibt tatsächlich dann eine Szene, wo die Protagonistin es offen ausspricht bei einem öffentlichen Event. Und es bleibt aber so folgenlos. Also die Mutter, die quasi Komplizin des Vaters ist und gleichzeitig Opfer. Und das fand ich toll und beeindruckend und am Ende viel bewegender als die tatsächliche Gewaltbeschreibung, wenn man so will. Also dass die eigentliche Gewalt eben das Schweigen drumherum ist und das stille Mitmachen.
Und der Apfelkuchen, den die Mutter dann danach sozusagen...
Genau, der Streuselkuchen.
Der Streuselkuchen, der gebacken wird zur Versöhnung oder zum Trost oder damit es halt einfach ein neues Thema gibt.
Und was mir auch eigentlich ganz gut gefallen hat, ist, dass im Buch überhaupt nicht versucht wird zu erklären, warum ist der Vater gewalttätig. Also hat er selber in seiner Kindheit Gewalt erfahren, was sind seine Gründe, sondern dass das einfach scheißegal ist, was seine Gründe sind. Das fand ich eigentlich gut, dass niemand in dem Buch die Protagonistin eingeschlossen versucht zu ergründen, warum ist der Vater so. Also sie versucht zu ergründen, warum tut er mir das an? Warum schlägt er mich und meinen Bruder? Aber sie versucht nicht sozusagen für ihn eine Erklärung zu finden. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Weil es gibt keine Erklärung für sowas. Deswegen hasse ich es, wenn in Büchern Gewalterfahrung sozusagen benutzt wird, um Gewalttätigkeit irgendwie zu erklären oder zu rechtfertigen. Ich mag das nicht. Oder um irgendwie, keine Ahnung, es ist ja auch so eine klassische Trope, dass irgendwie eine Protagonistin in einem Buch, das dann irgendwann rauskommt, ja, sie wurde vergewaltigt und deswegen reagiert sie in den und den Situationen so und so. Also die Vergewaltigung oder die Gewalterfahrung einer Frau als Erklärung für Verhalten in der Erzählgegenwart.
Ja, ich glaube, dass das also... Ich fürchte, 60 bis 70, wenn nicht 80 bis 90% des gesamten Genres Psychothriller beruht darauf, dass irgendjemand absolut grauenvolle Verbrechen begeht, weil er oder sie in der Kindheit oder Jugend mit diesen Verbrechen in irgendeiner Art und Weise ästhetisch verwandtes Trauma erfahren hat. Mhm. Und du hast recht, wir haben... wie es bei richtigen und echten Podcasts heißt, im Vorgespräch. Wir haben im Vorgespräch bereits kurz über das Buch von Claudia Schumacher gesprochen. Mm. Und ich habe gesagt, dass ich erst so zur Hälfte durch bin, dass ich es eigentlich irgendwie schade finde, dass es mich stört, dass sie immer so darüber hinweggeht, was eigentlich mit dem Vater ist. Und dass sie immer nur so schreibt, der Vater ist irre, der Vater in seinem Wahn. Aber ich gebe dir inzwischen recht, weil ich auch, also erstens, weil das, was du sagst, mich überzeugt hat und zweitens auch, weil ich so geil denke, wir haben ja auch schon, also ich glaube, es ist letztendlich, jede individuelle Erklärung für Gewalt ist eigentlich dann eben entweder uninteressant oder bei jemandem wie diesem Vater in diesem Buch, muss man eigentlich nicht lange, also das ist irgendwie völlig klar, dass diese Gewalt ein pervertierte noch weiterhin übers gewohnte hinausgesteigerte Ausprägung einfach von gesellschaftlicher Gewalt ist, die man irgendwie in diesen Strukturen der Vater ist erfolgreich, Anwalt und erwartet total viel vom Rest der Familie und so weit, so gut. Das an sich ist ja auf eine bestimmte Art und Weise schon die Vorstufe einer Gewaltstruktur, Verstehst du, was ich meine? Und das ist dann eben einfach, durch welche Faktoren das dann zu tatsächlicher Gewalt wird, ist eigentlich dann wirklich gar nicht mehr so interessant, sondern das Deprimierende ist, dass es einfach so wahnsinnig viele Vorstrukturen gibt, wo dann Gewalt im Grunde genommen der nächste und Demütigung der nächste logische Schritt ist, weil alle voneinander immer so wahnsinnig viel Leistung und andere Dinge erwarten.
Ja, genau. Also die eigentliche, also was heißt die eigentliche Gewalt? Die tatsächliche körperliche Gewalt, die Schläge an sich sind eben nicht die einzige Form von Gewalt, sondern es geht um körperliche Zurichtungen, es geht um die Demütigung, auch wie er die sozusagen den Körper der Mutter bewertet, begutachtet, herabwürdigt und so weiter. Auch das ist ja alles maximal gewaltvoll und da sind die Schläge noch gar nicht mit eingerechnet.
Ich glaube, wir haben noch nie so viel über tatsächliche Bücher oder so gesprochen, aber wir haben beide auch die Novelle Wir töten Stella von Marlene Haushofer gelesen. Das ist ja eine ganz, auf eine Art eine ganz ähnliche Geschichte, oder? Weil da, also die Familienkonstellation ist so ein bisschen ähnlich, ein erfolgreicher Vater, eine eher dadurch immer mehr in sich gekehrte Mutter und Kinder, auf die auf unterschiedliche Art und Weise vom Vater Druck ausgeübt und in die irgendwie Hoffnung gesetzt und die irgendwie mit Emotionen und Bedeutung überladen und befrachtet werden. Und in diese Konstellation kommt aber dann noch ein weiteres Kind von außen, also eine ältere, eine Teenagerin, würde ich sagen, oder? Ja,
weiß nicht. Ja, ich glaube so 17, 18.
17, 18, genau, 17, 18 ist sie. Stella, die, und das ist schon der erste Gewaltschritt sozusagen von ihrer Mutter in dieser befreundeten, in Anführungszeichen, Familie geparkt wird, weil die Mutter mit einem Mann verreisen oder mit dem irgendwie ein Jahr lang eine gute Zeit haben will.
Ja.
Und an Stella entlädt sich im Grunde genommen die Gewaltstruktur dieser Familie, ohne dass es in dem Sinne zu körperlicher Gewalt kommt oder körperliche Gewalt beschrieben wird, oder?
Ja, und es ist irre gut gemacht. Du hast es ja, ich glaube, du hast es auf Twitter gepostet, was sozusagen, das ist so perfekt, was soll man danach noch schreiben? Und ich fand es auch, mich hat es auch echt total umgehauen, weil es so eindrücklich ist, eben ohne dass tatsächlich die eigentliche Gewalt beschrieben werden muss. Und dass die sozusagen, und dass die Erzählerin, also die Frau, also es geht darum, da darf man das spoilern? Ja, ich glaube, es ist ja schon irgendwie auch ein Klassiker, das darf man spoilern. Also Stella wird quasi eine Affäre mit dem Mann beginnen oder von ihm in eine Affäre gedrängt, der sie offensichtlich überhaupt gar nicht gewachsen ist, der sie sich auch nicht entziehen kann, und am Ende wird sie quasi wieder so ausgespuckt und fallen gelassen und ein bisschen quasi geradezu reingetrieben in die Affäre. Jedenfalls hat die Erzählerin, nämlich die Frau, das Gefühl, wird sie ja von ihr selber, weil sie sie so ausstaffiert und hübsch macht.
Ja, und weil sie sie natürlich auch auf so eine Art dem Mann fast so empfindet, sie das, glaube ich, zum Fraß vorwirft, damit er sie in Ruhe lässt. Und aber auch teilweise, also am Anfang interessiert sich der Mann ja auch gar nicht für Stella und so weiter. Und sie, also die Erzählerin lässt es dann alles auch aus so einer Mischung aus Gleichgültigkeit und Empathielosigkeit irgendwie auch geschehen. Und ich finde schon auch so, wie Stellas, wir sehen es ja alles nur durch die Augen der Erzählerin, und so wie sie Stella nach dem ersten Kontakt oder so mit dem Ehemann beschreibt, also nach der ersten, ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, es könnte auch sein, dass es da wirklich, abgesehen davon, dass es juristisch eine Vergewaltigung ist, dass es da zu einer Vergewaltigungserfahrung oder so gekommen ist.
Genau.
Und dass die Grenze total fließend ist in dem Moment und dass das Verhalten von Stella, also das ist alles, es gibt ganz viele Dinge, die nicht klar sind, die sich aber alle irgendwie im Bereich von wirklich großer seelischer Grausamkeit, also Gewalt, bewegen. Und das Ganze, Also abgesehen davon, ich meine, das jetzt steht jetzt wirklich schon im Titel, wir töten Stella, abgesehen davon, dass sie den Leichnam von Stella beschreibt, gibt es aber, glaube ich, keine wirklich irgendwie, sie beschreibt ihn auch eher poetisch, Darstellung von Gewalt, außer dass die Erzählerin die ganze Zeit, das ist wie so der Refrain oder so ihrer Erzählung, darüber referiert, wie ein junger, offenbar aus dem Nest gefallener Vogel auf einem Ast vor ihrem Fenster zwitschert, am Anfang noch so relativ zuversichtlich und fordernd und im Laufe der Geschichte aber immer verzweifelter und am Ende dann wirklich sie auch so ganz schauerlich nur noch so ein erschöpftes, hoffnungsloses Krächzen dieses Vogels beschreibt. Und damit irgendwie, also ich scheue mich echt solche, aber es ist schon so eine metaphorische Darstellung dieser kompletten, also eigentlich so einer kompletten Empathielosigkeit und Verrohung und auch so einer Zwangsläufigkeit, oder?
Ja, total. Und ich gestehe jetzt mal, dass ich die Sache mit dem Vogel direkt geklaut habe und benutzt habe.
Ja.
Für etwas, was ich gerade schreibe. Es tut mir leid, Marlene Haushofer.
Du, es lässt sich nicht vermeiden. Es geht ja auch nicht anders. Ja. Ich hab tatsächlich, also ich werde tatsächlich auch darüber schreiben, aber mich hat es einfach auch so beeindruckt und ich bin sicher, wir sind nicht die Ersten.
Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass Gewaltszenen und Sexszenen sehr viel Ähnlichkeit haben beim Schreiben? Ich meine, ich habe deutlich mehr Sexerfahrung als Gewalterfahrung, glücklicherweise. Und trotzdem finde ich beides gleichermaßen kompliziert zu beschreiben und behelfe mir eigentlich immer nur mit Umschreiben. Du schreibst ja super gerne Sexszenen, weiß ich jetzt. Du hast es dir ja richtig zur Aufgabe gemacht.
Ja, wobei ich habe jetzt im neuen Buch gar nicht so unbedingt, also wenn es Szenen sind, wo es um Sex geht, dann ja, aber Szenen, wo Leute Sex haben, nicht so viel. Aber tatsächlich, also ich hab dir neulich erzählt, wie ich mal in der U-Bahn irgendwie ausgeraubt wurde von diesen Leuten, die mich dann da so festgehalten und am ganzen Körper abgetastet haben. Und wenn ich diese vergleichsweise milde Gewalterfahrung mal zum Beispiel nehme, was daran halt außerordentlich erschreckend ist, ist diese unglaubliche und natürlich unfreiwillige Nähe, gegen die du dich aber gar nicht wehren kannst, die zwischen zwei oder in dem Fall sogar mehreren Menschen entsteht. Und das habe ich tatsächlich auch beim allerersten Krimi habe ich gemerkt, dass das wie so eine, also auch in der Erzählung echt wie so ein, ja, wie soll ich sagen, es ist schon echt so ein Sprengstoff, wo man wirklich aufpassen muss. Also es gibt so eine Szene, wo eine Auftragsmörderin versucht, einen der Protagonisten zu töten, indem sie ihn mit Alkohol vergiftet. Und im Beschreiben, also wie sie ihn dann so anfasst und wie sie seinen Kopf nimmt und wie sie das alles so, also da habe ich gemerkt, dass da eine unglaubliche Nähe zwischen diesen beiden Personen entstanden ist. Du hast total recht, wirklich mehr als in jeder Sexszene, die ich je geschrieben habe. Und auch für die beiden Figuren dann danach doch sehr,
das hat was Intimes auf jeden Fall.
Eine schreckliche, grauenvolle Art von Intimität, ja, absolut. Ich wollte aber noch mal was, weiß nicht, ob das okay ist oder ob du mir da folgen kannst. Ich wollte eigentlich sogar noch mal etwas abstrakter werden. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade die Ansage bekommen oder den Hinweis, die Einladung, dass das Manuskript, an dem ich gerade im Moment schreibe, solle doch an der einen oder anderen Stelle, wo dann halt sich so ein Konflikt anbahnt, noch bedrohlicher werden. Also es muss halt, es ist ja auch so ein ganz klassischer Hinweis so aus den Plotten und so weiter, es muss halt noch mehr für den Protagonisten oder für die Protagonistin auf dem Spiel stehen. Und ich habe so das Gefühl, also auch wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber geredet haben, dass wir Schwierigkeiten mit Gewaltszenen haben, dass du nicht gerne Gewaltszenen schreibst, dass wir sie beide nicht gerne lesen und so weiter. Im Grunde genommen ist doch aber wirklich das Ganze, also Plot ist irgendwie immer Gewalt oder die Androhung von Gewalt, nicht unbedingt körperlicher, aber seelischer, emotionaler Gewalt. Irgendwie ist Plot ohne Gewalt geht auch nicht.
Ja gut, klar, wenn man Gewalt sehr weit fasst. Also nee, klar, in dem Moment, wo jemand, wenn man, naja, es muss sozusagen, es muss was auf dem Spiel stehen und es muss was zu verlieren geben. Und da, ja klar, da ist natürlich der Weg zu emotionaler Gewalt.
Aber ist es
naheliegend?
Bildet es wirklich das Leben ab? Also ist es, schreiben wir dann einfach, suchen wir uns natürlich immer Geschichten aus dem Leben heraus, wo es zu diesen Möglichkeiten von emotionaler oder psychologischer oder auch körperlicher Gewalt einfach kommt? Ist es das, was, ist nur das interessant? Oder ist es am Ende so, dass die Zwänge des Plottens uns immer wieder zwingen, allen Geschichten, die wir erzählen wollen, solche Tiefen und Tiefpunkte zu geben?
Keine Ahnung, wie soll ich das beantworten? Beantworte du mal.
Also, ich sage mal, ich lese hier mal eine Passage aus Meine geniale Freundin von Elena Ferrante vor.
Ja.
Ich habe leider die Passage im Buch nicht, nee, es ist gar nicht aus Meine geniale Freundin. Ich weiß leider dummerweise nicht, ob es aus dem zweiten Band oder aus welchem Band auch immer ist. Ich habe es mir selber mal rausgeschrieben für einen kleinen Essay und damals hatte ich das Buch auf Englisch gelesen. Und ich habe selber übersetzt. Es ist sicher im echten Buch viel schöner. Es ist jedenfalls so, dass diese eine, so eine Phase, wo die beiden Freundinnen in bei Ferrante, Lila und Linu, zusammenwohnen oder so. Mhm. Und Lila liest die ganzen Bücher ihrer Freundinnen, weil sie die Schule verlassen musste und weil sie den Anschluss irgendwie nicht verlieren will. Und Linu ist ja so literaturverrückt und so weiter. Und Lila liest diese ganzen Bücher und dann steigen wir in die Szene ein. Und da steht, einmal klappte sie das Buch plötzlich zu und sagte entnervt, jetzt reicht's aber. Warum? Fragt die Erzählerin, also Linu. Lila antwortet, weil ich genug habe. Es ist immer dieselbe Geschichte. In jedem kleinen Ding ist ein noch kleineres Ding, das sich befreien will. Und außerhalb von jedem großen Ding ist ein noch größeres, das es gefangen halten will. Ich koche jetzt. Also sie kocht nicht vor Wut, sondern sie fängt an zu kochen. Aber irgendwie habe ich damals, als ich das gelesen habe, gedacht, ja, also irgendwie zwingt uns allein die Tatsache, dass wir fiktionale Texte schreiben, die von Plots abhängig sind, jede Geschichte, die wir erzählen wollen, als eine Geschichte von nicht aufhörenden Konflikten. Klein gegen groß, groß gegen noch größer. Wir können unsere Geschichten gar nicht anders erzählen. Und manchmal macht mich das wahnsinnig, ehrlich gesagt.
Tja, empfindest du... Okay, aber empfindest du dein eigenes Leben auch so? Hast du das Gefühl, dein Leben ist so? Ist vielleicht nicht einfach das Leben so. Und deswegen sind auch die Geschichten, die wir erzählen, so.
Ja, ich glaube, dass wir vielleicht tatsächlich, als wir über die Heldinnenreise gesprochen haben, und ich habe mir das nochmal angeguckt vor kurzem, irgendwie kehre ich dahin doch immer wieder zurück, weil ich das Gefühl habe, also da schreibt sie ja Gail Carriger unter anderem dann am Ende auch, dass eben das Ziel der Heldinnenreise oder der Protagonistin, egal ob männlich, weiblich oder keins von beiden, am Ende eben nicht der Triumph ist, sondern ein Kompromiss, ein Ausgleich. Ja, und
das Wiederherstellen von Gemeinschaft.
Ja, aber tatsächlich auch eben nicht, dass ein Antagonist vernichtet wird, sondern es soll auch tatsächlich eine Balance oder ein Kompromiss hergestellt werden. Und das ist ja eben genau das, was nicht das, was Lila hier beschreibt. Immer ein kleineres wird von einem größeren gefangen gehalten, alle kämpfen immer gegeneinander. Sondern ich frage mich, ob man das Leben nicht auch tatsächlich mehr als eine Reihe von Möglichkeiten zum Ausgleich und zur Einigung und zum Kompromiss oder so erzählen müsste. Ich tue es nicht und ich empfinde es auch nicht so, aber ich frage mich, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Und manchmal nervt und langweilt mich dieses Plotten entlang von, was könnte der jetzt wieder dem tun und wie könnte dies dem besonders schwer machen und
Ja, aber ist das jetzt nicht gerade vor dem vor der Kulisse des Ukraine-Konfliktes, des Krieges, nicht des Ukraine-Konfliktes, des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, irgendwie schwierig zu sagen? Am Ende muss doch die Geschichte immer sein, dass es einen Ausgleich gibt und dass wir alle wieder um einen Tisch sitzen und Spaghetti Bolognese essen?
Ja, aber
Also wenn so viel Gewalt in der Welt ist wie jetzt gerade, ist dann also ist die aktuelle Situation nicht eigentlich doch schon wieder eine Zurückweisung dieser Heldinnengeschichte?
Ja, aber die Geschichten, die ich erzähle zum Beispiel, sind sehr, sehr viel kleiner als der Ukraine-Krieg. Und es ist sehr
das ist
viel
schon klar, aber
unklarer. Also es sind ja immer, weiß ich nicht, also es sind schon auch oft Geschichten, die man auch anders erzählen könnte, also aus einer anderen Perspektive oder so. Natürlich nicht, wenn ein Mann seine Frau zur Verzweiflung treibt, indem er ihr häusliche Gewalt, indem er ihr Gewalt zufügt wie ein Hausbruch. Aber es gibt so viele andere Storys, also irgendwas, also irgendwie mir ist nicht wohl dabei, dass eigentlich unser Job ist, die ganze Zeit einen Konflikt nach dem anderen zu konstruieren.
Hm. Tja, ja, aber ich fürchte, im Kleinen oder im Großen besteht das Leben nun mal aus Konflikten.
Ja, es kann sein. Es ist definitiv
aus. Und aus dem Kleinen, das aus dem Großen ausbrechen will und dem Großen, dass das Kleine versucht, daran zu hindern. Schon klar, dass es immer dasselbe ist, aber das Leben ist banal und er wiederholt sich in seinen Thematiken.
Ja, aber bilden wir das ab? Illustrieren wir das? Oder können wir dem vielleicht noch was hinzufügen? Also ich kann es nicht, mir gelingt es nicht, aber manchmal würde ich es gerne. Und ich merke schon auch, dass ich irgendwie Texte suche und Texte gerne lese, die diese Struktur irgendwie nicht abbilden. Aber ja, ich habe da auch keine, also aus irgendeinem Grund, es ist jetzt wirklich 7 Jahre her, dass ich das gelesen habe oder 8, aus irgendeinem Grund ist mir immer noch diese Passage hat damals, war das so ein Aha-Effekt, den ich hatte, aber ich habe da auch keine endgültige Antwort drauf.
Naja, aber letztlich ist das Schreiben ja immer ein Abbild dessen, was sowieso los ist in der Welt. Und dann kann man die Gewalt wahrscheinlich auch nicht ganz rauslassen.
Nee, natürlich nicht. Ich frage mich aber, ob das Schreiben wirklich ein Abbild dessen ist, was los ist in der Welt. Das glaube ich nämlich zum Beispiel nicht. Ich glaube, dass das Schreiben ein Abbild dessen ist, was auf komplizierte Art und Weise, was wir sonst so gelesen haben und was wir gerade noch irgendwie hinkriegen und was wir glauben, was andere interessiert. Ich glaube, dass das, was in der Welt los ist, damit, wenn wir jetzt über fiktionales Schreiben reden, ganz wenig zu tun hat, ehrlich gesagt.
Na gut. Ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Ich du hast es schon angekündigt. Mal gucken, ob du mir folgen kannst. Ich habe das Gefühl, ich kann dir nicht so richtig folgen.
Ja, okay. Dann, wollte ich
Hast du noch was auf dem Zettel?
Nee, tatsächlich nicht. Aber dieses Thema wird mich weiter beschäftigen und ich werde allein in meinem stillen Kämmerlein nochmal drüber nachdenken und nochmal neu damit antreten bei passender oder unpassender Gelegenheit.
Ich meine, du wirst ja auch weiter Krimis schreiben. Und hast du schon für dich irgendwie klargekriegt, wie du da mit dem Thema Gewalt umgehen willst? Willst du irgendwas anders machen als bisher? Oder hast du das Gefühl, es gibt da eine Entwicklung?
Ja, aber sorry, jetzt bin ich wieder bei dem gleichen Thema, was wir eigentlich eben beendet hatten. Also die Tendenz geht auf alle Fälle dahin, weg vom Plot. Das ist für mich weg von der Gewalt.
Okay. Plot ist Gewalt, nehme ich mal mit aus dieser Session und benutze das auch als Grund, um nicht zu plotten. Plotten rumzudrücken.
Das finde ich sehr gut. Das finde ich hervorragend. Ja. Genau. Bring nicht noch mehr Gewalt in die Welt, indem du plottest.
Wann ist eigentlich dein nächstes Plot-Seminar, Till?
Dieses Wochenende.
Ah, guck mal, siehst du. Und da kannst du direkt, diese ja offensichtlich nicht so neue Erkenntnis gleich an deine SchülerInnen weitergeben. Sagst du SchülerInnen?
Ja.
Zu denen?
Ja. Ach so, das sind die TeilnehmerInnen. Nein, um Gottes Willen. Weil ganz ehrlich, ich lerne so viel von denen.
Sie wollen doch wahrscheinlich auch fast alle einen Krimi schreiben, oder?
Nee, fast gar nicht.
Okay. Ich dachte, dass am Ende doch sozusagen der Wunsch bei den meisten Leuten da ist, irgendwie eine Kriminalgeschichte zu schreiben, weil die Faszination für das Genre ist ja ungebrochen.
Nee.
Trotz all der Gewalt in der Welt.
Nee, tatsächlich. Also das ist jedenfalls in der Schreibschule Autorendoc bildet sich das nicht so ab.
Nicht ab. Ah, okay. Mm-mm. Finde ich gut. Das würde mich mal interessieren, ob sozusagen, also so wie als Corona losging, alle angefangen haben, die Pest von Camus zu lesen und so weiter, ob je mehr Gewalt in der Welt ist und sichtbar ist für uns, ob so wie quasi der Schusswaffenverkauf in den USA jedes Mal ansteigt, wenn es irgendwo eine Massenschießerei gab, ob das beim Konsum von fiktionaler Gewalt ähnlich ist. Also ob die Leute anfangen, mehr Krimis zu gucken, mehr Tarantino sich nochmal auf Netflix zu ziehen, je mehr im Alltag Gewalt sichtbar ist.
Interessante Frage. Ich habe das Gefühl, mehr Krimi wäre dann sozusagen innerhalb der in unserem Universum geltenden physikalischen Naturgesetze gar nicht möglich. Also die Anzahl von Teilchen im Kosmos ist ja irgendwie beschränkt. Und ich weiß auch nicht, ich habe wirklich das Gefühl, was ist nicht Krimi? Es ist echt der absolute Wahnsinn. Haben wir denn ein Thema eigentlich fürs nächste Mal schon? Ich glaube noch nicht.
Ich glaube nicht. Nee. Fällt dir was ein?
Wir werden auf alle Fälle, ich hoffe, dass diese Aufnahme gut geworden ist und dann werden wir
ich bin total überwältigt davon, dass es bisher jedenfalls nicht für uns fühlbar und wahrnehmbar irgendwelche technischen Probleme gab.
Ja, ist der Wahnsinn.
Ist doch schon mal gut. Okay, ich sag mal Tschüss, Till.
Tschüss, Alina, bis nächste Woche.